Im Leben ist es unausweichlich, dass wir für Dinge kämpfen müssen. Kein neuer Gedanke, ein Gedanke, den wir immer wieder gehört haben, Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Wenn du nicht kämpfst in deinem Leben, hast du schon verloren. Also worum geht es im Leben, wenn wir nicht kämpfen? Dass wir auf das, was auf uns zuläuft, einfach zulassen und das über uns einfach ergehen lassen? Angenommen, du bist in einer großen Unzufriedenheit, jetzt momentan, weil die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten. Dann kannst du darüber hadern, du kannst es Menschen zuschieben und du kannst dich darüber furchtbar ärgern, aber du merkst, du kommst nicht einen Zentimeter vorwärts. Ich glaube, liebe Geschwister und liebe Freunde, wenn wir darüber nachdenken, wofür uns Gott einfach geschaffen hat, was uns so oft als Ausblick einfach fehlt, wo uns ein Fenster fehlt in all der Dunkelheit, ist, dass wir vergessen haben, dass wir Anbeter sein sollen. Das ist unsere Bestimmung. Und der Bruder, der sagte das eben, das ist eine der besten Lektionen für unser Leben, das Vaterunser. Ich glaube, die Bibel, die ist voll von diesen Lektionen. Wenn immer wir Gott begegnen, dann hat er eine gute Lektion für uns. Und diese Lektion, die bringt uns dahin, dass wir unsere Augen von den Dingen hier unten wegwenden, auf einige Etagen höher, auf das, was er für uns bereitet hat. Lasst uns zusammen einige Verse aus Johannes Kapitel 4 lesen. Vielleicht einige Dinge zum Kontext dieses Textes. Ab Vers 20 möchte ich lesen und mit euch darüber nachdenken. Jesus spricht hier in diesem Text mit der Samariterin am Brunnen. Diese Frau hatte echte Beziehungsprobleme. Sie fand keinen Menschen eigentlich, der sie echt liebte. Und Jesus begegnet ihr und man merkt eigentlich, wie diese Situation diese Frau dahin bringt, dass sie auf einmal Gott in ihrem Leben erkennt. Lasst uns das mal lesen. Johannes Kapitel 4, Vers 20. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Jesus sagt ihr, geh und hole deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Das ist die Vorgeschichte. Und Jesus sagte, du hast wirklich wahr gesprochen. 5 Männer hast du gehabt, echte Beziehungsprobleme. Und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Und daraufhin sagt sie, ich sehe, du bist ein Prophet. Wir merken, wie ihre Blicke, ihre Sorgen, ihre Nöte auf einmal hochgehoben werden und sie auf einmal Gott in der Gegenwart des Herrn erkennt. Und sie kommt nun auf einmal dahin, dass sie sagt, Herr, unsere Väter haben hier angebetet. Verstehen wir den Gedanken, den sie hat? Auf einmal merkt sie, Gott ist gegenwärtig in ihrem Leben und sie sagt, diesen Gott muss ich anbeten. Und sie fragt, wo ist der beste Ort dafür? Vielleicht geht es uns ähnlich. Und Jesus sagt nicht, die Frage ist nicht, wo ist der beste Ort, sondern wie? Wie beten wir Gott an? Bringen unsere Umstände uns dahin, dass wir Anbeter sind? Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie so oft in unserem Leben haben, sind wir Anbeter? Beten wir Gott an? Unsere Väter haben hier angebetet. Wir alle haben eine Vergangenheit. Unsere Väter haben irgendwo angebetet. Das, was diese Frau hier spricht, ist ihr Vater Jakob, ja, den sie hier erwähnt. Jakob, der in diesen Brunnen gegeben hat, das sehen wir in den Texten vorher. Sie sagt, Jakob hat hier auf diesem Berg angebetet, ihr aber sagt Jerusalem. Und Jesus sagt, wie betest du? Also wie beten wir? Es ist weder der Ort hier, noch der Ort Jerusalem. Ich weiß nicht, ob es unter uns Menschen gibt, die heute nach Osten hin beten, so wie es die Juden damals getan haben, oder in die Richtung nach Jerusalem, besser gesagt. Jesus sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Hier ist schon eine Tatsache, eine Lösung dessen, wie man beten sollte. Nicht zu kennen und dennoch anzubeten, geht das überhaupt? Wie funktioniert das? Es gibt viele, viele Menschen, die Gott bereit sind zu loben, wenn ihr Leben in Bahnen läuft, die sie überblicken können. Und wir haben es so oft so gern, wenn unser Leben genau da ist und so verläuft, wie wir es uns vorstellen. Dann fällt es uns leicht, Gott zu anbeten, Gott zu loben, Gott zu preisen. Aber was ist gerade in den Zeiten, wo es anders ist? Und Jesus sagt, nicht zu kennen, wer Gott ist, bringt mich dahin, dass ich kein Anbeter bin. Alttestamentlich betrachtet heißt das, dass die Völker damals Gott auch angebetet haben. Auch die Israeliten haben damals Gott angebetet. Aber es war nicht alles, was sie getan haben. Denn sie hatten auch die Höhen. Die hatten auch die Götzenbilder. Und hier die Samariter, auch diese Menschen, hatten Dinge in ihrem Leben, wo sie sich nicht ganz Gott zugewandt haben. Gott sagt, du kannst mich nicht anbeten, wenn es andere wichtige Dinge in deinem Leben gibt. Wenn du deine eigene Vorstellung hast, deine eigenen Ziele, deine eigenen Pläne. Erkenne, wer ich bin. Wisst ihr, wenn wir über Anbetung sprechen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass Gott durch Anbetung etwas in unserem Inneren verändert. Er arbeitet an unseren inneren, verborgenen Menschen, so wie es die Bibel sagt. Ich frage mich immer wieder, ob wir uns dessen bewusst sind, dass die Dinge, die in unserem Inneren manchmal schlummern, von denen wir gar keine Ahnung haben, Gott uns offenbaren möchte. Und Jesus bringt das sehr zum Ausdruck in den Vers 23. Es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Also nicht das Wo, sondern das Wie. Dass Jesus sagt, dass die wahren Anbeter im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, davon redet er von einer Wiedergeburt im Leben eines Menschen. Es ist unumgänglich, ein Anbeter zu sein auf rechter Weise, wenn man dieses nicht erfahren hat. Es ist unmöglich, Gott anzubeten, wenn du den Geist Gottes nicht hast. Und wir sehen, denn der Vater sucht solche Anbeter. Wenn der Vater also solche Anbeter sucht, dann sind ihrer wenige, nicht wahr? Bin ich ein Anbeter? Bringen mich die Dinge dahin, dass ich trotz allen Umständen in meinem Leben Gott anbete und ihn lobe, ihn preisen kann, für seine Errettung, für sein Heil, für seine Gnade in meinem Leben? Bete ich ihn an, als der er ist, der Heilige, der in meinem Leben den ersten Platz haben sollte? Darum geht es in der Anbetung. Dass er mir wichtiger ist als alles andere auf dieser Welt. Gott sucht solche Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ihrer sind wenige. Im Geist anzubeten, ist genau das, was wir brauchen. Wir können nicht zu Gott beten, ohne diese Kraft in unserem Leben zu haben. Paulus greift diesen Gedanken in Römer 8 auf. Ich möchte diese Verse lesen. Römer 8, Vers 26, 27. Es ist gut, dass wir manchmal die Briefe haben, denn die erklären uns die Evangelien. Und Paulus sagt uns eigentlich, dass wir schwach in unserer Anbetung sind. Das ist interessant, dass wenn wir das Lexikon aufschlagen, das unter Gebet steht, das ist eine geistliche Übung. Geschwister, wir sind alle nur am Üben. Sei unser Gebet auch so vom Hörensagen her so angenehm, aber es ist nur eine Übung. Wir sind noch auf dem Weg, wahre Anbeter zu werden. Wir haben Schwachheiten in unserem Leben. Und genau auf diese Basis kommt Römer 8, Vers 26 und 27 zur Sprache. Und hier sagt Paulus, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Niemand kann im Geist und in der Wahrheit beten, wenn er diesen Geist nicht in seinem Leben als Hilfe hat. Dieser Geist fängt dich da auf. Er fängt dich da ab, wo du nicht für Dinge in deinem Leben beten kannst, weil du davon gar keine Ahnung hast. Du hast gar keine Ahnung über Dinge, die in deinem Leben zwischen dir und Gott stehen. Ein Beispiel haben wir im Psalm 19, Vers 13. Lass uns das kurz mal lesen. Jene Verborgenheiten, von denen kein Mensch sagen kann, ich habe darum gebeten. Es ist ein Beispiel aus dem, wie David betete. Und dieser Mann, der ist für mich ein Vorbild geworden, weil er trotz aller Schwierigkeiten auch die Dinge in seinem Leben klar zu differenzieren wusste. Die Dinge, die zwischen ihm und Gott standen. Psalm 19, Vers 13 heißt es, Verfehlung, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Eine andere Übersetzung sagt, wer kann merken, wie oft er fehlt? Vergib mir meine verborgenen Sünden. Ist uns dessen bewusst, dass wir nicht imstande sind als Menschen, all das Verborgene, all unser Vergehen gegen Gott irgendwann mal zur Aussprache zu bringen? Denn wir sind Sünder. Und wenn du Sünder bist, kannst du nicht anbeten. Und so kommt der Geist in dein Leben, dir zu Hilfe und bringt diese Dinge vor den Thron Gottes. Dir geschieht Vergebung auf einer Ebene, wo du gar keinen Einblick drin hast. Gott vergibt dir die Dinge, die im Verborgenen sind. Der Geist bringt diese Dinge vor den Thron, wie es heißt in Römer 8. Denn wir wissen nicht, wie sich's gebührt zu beten. Ging es dir schon mal so, dass du nicht wusstest, worum du beten kannst? Wie du noch weiterhin beten kannst? Und Jesus sagt, der Vater sucht solche Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Auch hier musste ich bei diesem Vers an einen Psalm denken, Psalm 139, Verse 23 und 24. Der aber die Herzen erforscht. Der Geist Gottes kennt diese verborgenen Tiefen in dir und mir. Kennt unsere verborgenen Fehler, unsere verborgenen Sünden. Wer von uns kann sagen, wie oft er gefehlt hat? Wer kann es aufzählen? Das ist genau der Gedanke, den David rüberbringt. Und dennoch ist die Herausforderung da, dass wir Anbeter sind. Anbeter, die Gott immer wieder groß machen in ihrem Leben, die ihn für die Umstände in ihrem Leben danken, für die Schwierigkeiten, dass Gott immer noch die Oberhand hat. Also Psalm 139, Vers 23 und 24. Hier sagt David selbst: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. David sagt, die Tiefen meines Herzens, all das, was in mir ist, sind für mich unmöglich, dahin durchzukommen. Gott, du musst mich erforschen. Du musst die Dinge in mir aufdecken, die verborgen sind. Das ist vollkommen deine Sache, deine Arbeit. Ich kann da nichts für mich selbst tun. Wenn du diese Dinge in meinem Leben nicht aufdeckst, werde ich nie frei von Gebundenheiten. Da werde ich noch in meinen Ängsten bleiben. All das, was mir Gedanken macht. Da werde ich noch da bleiben, wo ich bin. In meiner Depressivität vielleicht. Wenn du diese Dinge nicht in meinem Leben wegnimmst, dann werde ich unverändert in meinem Inneren bleiben. Da werde ich nie derjenige sein, der dich anbetet. Da werde ich ein unzufriedener, gefrusteter Mensch sein, weil ich mich nicht selbst erkannt habe. Aber nun bitte ich dich, in mein Leben zu kommen und mich zu erforschen, in mein Herz hineinzusehen, um mir diese Dinge zu offenbaren, um mich genau da zu verändern. Das ist das Gebet, das David hier spricht. Und dann sagt er etwas: Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin. Und leite mich auf einen ewigen Weg. Meine lieben Zuhörer, wir alle können uns auf einen bösen Weg bewegen. Und wir haben 1000 Gründe dafür. Gründe der Unzufriedenheit. Gründe des Selbstmitleids. Gründe, weil man mir Türen versperrt hat in meinem Leben. Ein Weg der Mühsal, wie es an einer anderen Übersetzung heißt. Du kannst dich dafür entscheiden, zu sagen, ich werde nichts mehr tun. Ich werde mich nicht mehr einsetzen. Ich werde mein Leben nur noch so für mich selber leben. Das, was ich bin, haben andere Menschen aus mir gemacht und sie tragen die Verantwortung dafür. Nein. David betet viel tiefer und er sagt, die Dinge, die Wege, für die ich mich entschieden habe, Herr, korrigiere sie. Ist das nicht ermutigend, so zu beten? Statt depressiv zu werden, statt zu sagen, jetzt suche ich mir eine andere Gemeinde. Zu sagen, Herr, du musst mich korrigieren. Ich bin vielleicht komplett über die Stränge geschlagen. Ich habe komplett überzogen reagiert. Niemand reagiert so, wenn er nicht sich dir komplett ausliefert. Und es ist erstaunlich, dass Gott genau diese Dinge in unserem Leben, in unserem Verborgenen ans Licht bringt, wenn wir Anbeter sind. Meine lieben Geschwister, Gott sucht heute solche, die Anbeter sind. Die immer wieder dieses Gebet sprechen können: Herr, ich habe mich auf einen Weg begeben, wovon ich keine Ahnung habe, ob der gut oder schlecht ist. Aber dieser Weg, der bringt mich vielleicht dahin, Herr, dass ich Selbstmitleid in mein Leben zugelassen habe. Ja, ich bin ein Opfer der Menschen in meinem Leben. Und Gott sagt, das ist ein Weg der Mühsal. Du kannst diesen Weg jederzeit verlassen, wenn du Anbeter bist. Jederzeit. Denn bei ihm ist jederzeit ein Anfang zum Neumöglichkeit. Ein Neuanfang. Möge Gott uns dahin bringen, wie Jesus es sagt, dass wir Anbeter werden in Geist und in der Wahrheit. Mit einem ehrlichen, offenen Herzen vor Gott kommen und ihm Dank darbringen für die Umstände in unserem Leben und so neues Licht bekommen, neuen Mut schöpfen, neue Hoffnung, unser Leben aus Gott vor ihn zu führen und ihn lobpreisend zu begegnen, gleich was immer in meinem Leben geschieht. Ich glaube, das ist ein Stück unseres Seins auf dieser Erde, wozu Gott uns bestimmt hat. Er sucht wahre Anbeter. Lasst uns solche werden. Amen. Lasst uns noch beten. Amen. Amen. Herr, du bist ein Geschöpfe, die ständig mit dem, was in ihrem Leben begegnet, einfach immer wieder konfrontiert werden und gar kein Licht am Horizont sehen. Herr, danke, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns deinen Geist gegeben hast, durch den wir beten dürfen, aber lieber Vater. Danke, dass du uns dahin erziehst, dass wir neu unsere Augen ausrichten auf dich, wo wir es nicht getan haben, wo wir Probleme, zwischenmenschliche Beziehungen gesehen haben, in denen wir versagt haben. Herr, und wir haben in deinem Wort gelesen, wer kann merken, wie oft er fehlt? Herr, wer kann es zählen, wie oft man daneben liegt, mit so vielen Gedanken, mit so vielen Worten, mit so vielen Aussagen? Herr, aber du bringst uns dahin, Herr, dass wir erkennen, dass wir deine Gnade bedürfen, dass wir deine Gnade brauchen. Du bringst uns dahin, Herr, dass wir ein Lob, Herr, für dich übrig haben. Und nicht nur das, sondern dass wir überschwänglich sind im Loben und im Preisen deines Namens. Herr, vielleicht ist uns das ein Stück weit verloren gegangen in unserem Leben. Durch die Situation und Umstände, durch viele Dinge, Herr, die uns dahin gebracht haben, dass wir nicht mehr kämpfen auf diesem Gebiet. Herr, und ich möchte dich neu bitten, Herr, hilf uns da, wo wir die Anbetung schuldig geblieben sind, es neu anzufangen vor deinem Thron. Du bist hoch zu loben, du hast vieles, vieles gegeben und in unserem Leben vieles getan. Du bist noch nicht fertig mit uns. Herr, und ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich heranreifen zu wahren Anbetern, und dass wir Menschen sind, die dir danken, die dir Danke sagen können, trotz den Widrigkeiten in ihrem Leben. Herr, danke dir, dass du eine Gemeinde ins Leben gerufen hast, in der du dich verherrlichen willst. Herr, und so schenke, Herr, dass wir es immer wieder in unserem Gebetsleben so haben könnten, dass wir auch Zeiten haben, wo wir dich anbeten, preisen, loben und danken können für das, was du in uns tust. Herr, segne uns im Nachdenken über dein Wort, ermutige du uns selbst und hilf uns, diesem nachzukommen. Amen.